Hallo Welt! Das Thema der Woche: Regelverstöße. Wir sprechen über Regelverstöße in digitalen Spielen, über deren Möglichkeit und Unmöglichkeit, sowohl in Einzelspieler- als auch in Mehrspielertiteln. Das ist der Pixeldiskurs Podcast, Episode 52 mit Sophie Böhmer, Tobias Klöß und Stefan Simond. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Immer wieder Sonntag und der stets verlässliche Pixeldiskurs-Podcast findet sich auf eurem Smartphone oder eurem MP3-Player oder in eurem Webbrowser oder wo auch immer man ihn findet, wo auch immer ihr ihn runterladet. Sophie, wie geht's dir?
Mir geht's gut, Stefan, und dir?
Soweit, ja, ich habe ein bisschen eine Schelle mitgebracht von Christian Köllerer.
Oh nein.
Der ist auf pixeldiskurs.de gegangen und hat uns einen Kommentar geschrieben, genauso wie ihr, liebe Leute da draußen, das tun könnt. Auf pixeldiskurs.de ohne Anmeldung, auf Facebook, auf Twitter oder per Mail an simond@pixeldiskurs.de. Und Christian Köllerer hat geschrieben: Ich schätze ja den intellektuellen Ansatz des Podcasts, aber so viele Ass wie in dieser Folge machen ihn leider völlig unhörbar. Er bezieht sich dabei auf die Folge 51 von letzter Woche. Das bedeutet also, wir müssen das ändern. Wir machen jetzt, von jetzt an ist der Pixeldiskurs-Podcast garantiert ä-frei.
Garantiert?
Das Gütesiegel, der VG-Wort gibt es jetzt. Ä-freier Podcast.
Wer trägt die Konsequenzen, wenn wir es nicht mehr garantieren können? Du dann, ne?
Derjenige, der ät.
Ich glaube, das kann man sich ganz gut abgewöhnen, indem man vorher so eine Äm-Übung macht, dass man...
Da war schon ein Äm, jetzt ist vorbei.
Ja, aber dass man bewusst ein Äm vorher sagt und dann so dann in den Podcast steigt, nachdem man sowas gemacht hat wie: Ich bin ja Äm, der Tobi Äm im Podcast Äm.
Meinst du, dass man das selber nicht mehr erträgt?
Nee, dass man sich total bewusst ist, dass man das die ganze Zeit macht.
Ja, das Problem ist ja auch immer, wenn man mal eine solche Macke hört, dann kann man da auch so schwer drüber hinweggehen. Auch wenn man jetzt auch wenn man jetzt in der Uni irgendwie in einer Vorlesung ist und der Dozent hat so eine bestimmte Macke beim Sprechen. Wenn mir das einmal auffällt, dann höre ich nur noch diese Macke. Mhm. Und der Rest fällt komplett weg.
Oder so Phrasen, die Person immer wieder benutzt. Sowas wie: Weißt du, was ich meine? Oder: Ich sag einmal. Oder was ich mal eine ganze Zeit lang hatte, war: Das ist ja dann quasi,
wussten wir mal. Du hast immer noch eine Phrase. Ist das schon mal aufgefallen?
Ich habe immer eine Phrase.
Weiß nicht drauf hin,
meistens merke ich es nur nicht. Ab und zu suche ich mir auch mal bewusst welche. Was ist denn meine aktuelle Phrase? Das weiß ich gar nicht.
Deine aktuelle Phrase ist: An dieser Stelle.
Oh,
das
ja.
Ist ja so und so. Echt? An ja. Dieser Stelle, weil da muss man ja so und so sagen, dass an dieser Stelle ist das ja so und so und da muss man vielleicht auch mal an dieser Stelle so.
Echt?
Ja, ja. Hörst du die Podcasts eigentlich an?
Ja, schon, aber mir fällt das nicht auf. Aber das ist so dieses, da gab es mal eine tolle How I Met Your Mother Folge, wo die alle ihre Spleens quasi merken und dann zerbricht im Hintergrund immer so als Ton das Glas. Das ist jetzt wahrscheinlich ja, gerade stimmt, passiert, ja. An dieser Stelle bei mir. Okay, nein, wir nehmen das mit auf, das ist ein guter Hinweis, wir wollen uns gar nicht drüber lustig machen. Konstruktives Feedback ist wichtig an der Stelle.
Sophie, was hast du?
Du hast mich gar nicht gefragt, wie es mir geht.
Ich wollte erstmal Sophie fragen, was sie jetzt gespielt hat, weil ich war ja eigentlich noch am Interesse an Sophies Woche, an Sophies Spielewoche,
okay.
Sophies Welt.
Oh Gott, okay. Ich habe vieles gespielt, aber ich habe mich auf Rayman Legends wieder beschränkt, was ich heute mitgebracht habe. Also ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen schon mal drüber gesprochen und ich habe jetzt alle Level mindestens einmal gespielt und mich hat jetzt der Sammelwahn gepackt. Also man muss ja diese Teensies sammeln und ich weiß, dass ich sie wahrscheinlich niemals alle kriegen werde, aber ich versuche es trotzdem.
Bist du auf dem Weg zur Platin-Trophäe?
Ich werde die niemals hinkriegen. Also normalerweise, wenn ich weiß, okay, das schaffe ich sowieso niemals, dann versuche ich es auch jetzt gar nicht, aber es macht halt trotzdem, also das Spiel macht halt selbst so viel Spaß, dass
Hast du gemerkt gerade, hast du selber
ja,
gemerkt.
Ja, ne? Also,
das ist schwer, das ist wahnsinnig schwer, nicht zu ähmen. Das darf man nicht unterschätzen, auch für Leute, die jetzt nicht so oft irgendwie vor dem Mikrofon stehen, die sich dann irgendwie denken, boah, die ähmen die ganze Zeit, ist ja furchtbar. Sich das Ähmen abzugewöhnen, ist ganz, ganz schwer. Also ich arbeite da auch schon lange dran, bei mir klappt das auch nicht immer.
Ich sage einfach gar nichts mehr, dann ähme ich auch nicht.
Zurück zum Spiel.
Zurück zum Spiel, ja,
Zurück zum Spiel.
Ich bin total aus dem Konzept, wenn du mich da noch drauf hinweist.
Gern geschehen.
Ja, ist ein tolles Spiel und es macht Spaß.
Ist es wirklich, gerne. Ist es wirklich. Es ist wirklich toll. Rayman Legends ist wirklich toll. Tobi, was hast du gespielt?
Ich habe diese Woche den Geburtstagssimulator gespielt und sonst nichts. Nee, ich hatte eine volle Woche. Da komme ich nicht dazu.
Tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich also The Parallax, über das ich letzte Woche gesprochen habe, habe ich weitergespielt und es ist auch nach wie vor ziemlich toll, wenngleich auch es zunehmend konfus wird. Zur Erinnerung, es ist ein Mobile-Game, Free-to-Play, funktioniert so ähnlich wie ein Messenger. Man textet mit einer Person in einer Zombie-Apokalypse. Ich kann es nur empfehlen für jede Person, die es einfach mal ausprobieren möchte. Gibt es auf Android und iOS einfach The Parallax, ist der Natur des Konzeptes nach kostenfrei.
Was ich aber tatsächlich noch gespielt habe, war hier nach dem Podcast oder während des Podcasts in unseren Pausen. War das letzte Woche?
Also nicht, dass ich mich
jetzt erinnern könnte. Nee, das war vorletzte Woche. Aber was ich nicht erwähnt habe, ich habe letztens Tricky Towers gespielt. Das ist so was Ähnliches wie Tetris, nur dass man so Türme bauen muss und also die Blöcke nicht verschwinden, sondern so aufgetürmt werden und dann zu einem Turm werden und man das gegen den NPC spielen kann oder halt gegen Freunde. Und es macht super viel Spaß, weil der Turm dann zwischendurch umfällt und man als erstes oben eine Ziellinie erreichen muss. Das wollte ich mir noch kaufen demnächst. Das ist aber ganz schön teuer, weil du hattest das im PS Plus. Aktuell kostet das 15 Euro.
Wow, okay, das ist nicht wert.
Ja, aber Hinweis übrigens, PS Plus.
Wollte ich gerade auch sagen.
PS Plus kommt demnächst.
Ja,
diese Woche sogar schon oder jetzt
nächste
ist
Woche
schon raus.
Nee, das ist nächste Woche,
also für Juli. Für Juli kommt Until Dawn.
Mhm. Until Dawn und Game of Thrones ist ein besonders gutes Line-Up diesmal.
Das habe ich noch nicht gesehen. Das finde ich sehr großartig. Ja. Weil Game of Thrones wollte ich auch immer noch mal spielen von Telltale. Überhaupt die Telltale-Spiele kommen jetzt gerade so ein bisschen immer wieder bei PS Plus.
Diesen also Monat waren Tales from the Borderlands auch.
Ja, du kannst mal davon ausgehen, wenn jetzt Game of Thrones bei PS Plus ist, dass, also wäre es durchaus vorstellbar, dass irgendwie die nächste Staffel Game of Thrones irgendwann angekündigt wird.
Ja, aber ich meinte im PS Plus, also letztens kam halt Tales from Borderlands.
Genau.
Also den ersten Teil.
Da habe ich es dann auch gespielt.
Nee, ich glaube die komplette, oder?
Es gibt doch nur eine Staffel Tales from the Borderlands.
Ja, stimmt, nur eine. Ja,
Ich dachte, es wäre jetzt noch eine zweite rausgekommen.
Nee.
Staffel. Außerdem habe ich noch Prey angefangen. Das spiele ich für ein Seminar und für meine Auseinandersetzung mit dem Trolley-Problem. Und Prey von Arcane Studios ist ziemlich gut. Es hat mich sehr positiv überrascht. Ich kann allerdings noch nicht irgendwie keine abschließenden Eindrücke dazu geben, einfach weil ich noch so früh in diesem Spiel bin. Ich bin jetzt vielleicht 5 Stunden drin. Das bedeutet, ich bin seit 2 Stunden aus dem Tutorial raus. Und es ist auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, macht es echt Spaß. Ich sterbe ständig. Und was ich aber loben kann an dieser Stelle schon, ich mache das jetzt dann so ein bisschen, wie ich das mit Horizon ja auch gemacht habe, wenn man sowas längerfristig spielt, dann stelle ich so einzelne Aspekte heraus. Und da kann ich sehr positiv herausstellen an Prey, die Kunst, die überall dort zu finden ist, an den Wänden, die Architektur, die Installationen, die da sind. Es gibt auch nur so eine kleine Notiz, die man innerhalb der Spielwelt finden kann als Collectible, wo sie auch so ein bisschen angeben mit der künstlerischen Gestaltung, sowas, den Gemälden, die sich dort befinden. Prey ist sehr schön. Mehr Eindrücke dazu nächste Woche. Dieses Mal würde ich sagen, wir springen jetzt einfach direkt erstmal in die Pixeldiskurs Presseschau. Wir lesen jede Woche für euch das Internet und bringen 3 Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet die Links zu den vorgestellten Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Sophie Böhmer, was hast du mitgebracht?
Ich habe einen Artikel von Kotaku.com mitgebracht, der da lautet, oder es ist vielmehr ein Video, Female Esports Pros Hope to Close the Gender Gap. Und in diesem Video mit einem ergänzenden Artikel wurde von der kompletten, also das ist so eine Zusatzredaktion von Kotaku, Compete heißt die. Und das ist, dieses Video ist komplett von der Redaktion erstellt worden und geschrieben worden. Deswegen gibt es jetzt keinen einzelnen Autoren, den ich nennen könnte. Also in diesem Video werden zahlreiche Probleme angesprochen, mit denen sich Frauen in E-Sports-Gefilden irgendwie konfrontiert sehen. Und dieses Video ist ziemlich kurz, deswegen werden sie eigentlich nur sehr verkürzt angesprochen und darauf hingewiesen, dass sie eben existieren. Und so ein kleiner Ausblick gegeben dann am Ende. Und diese Probleme, die da irgendwie auftreten, ich nenne mal so ein paar, also die meisten kann man sich schon fast denken. Also es ist einerseits natürlich die Einstiegshürden sind super, super hoch für Frauen. Und dann gibt es natürlich irgendwie so Möglichkeiten wie Women-Only-Wettkämpfe, die aber natürlich einerseits ermöglichen, dass Frauen überhaupt da reinkommen in E-Sport, aber andererseits natürlich auch werden sie natürlich auch von den Männern dann getrennt oder von Wettkämpfen, an denen dann Männer teilnehmen. Anderes Argument wäre dann zum Beispiel, dass genau, dass Leute dann häufig sagen so, ach, Frauen sind nur einfach nicht gut genug, um in diesen höheren Rängen dann oder in diesen höheren Wettkämpfen dann irgendwie teilzunehmen. Sie müssen nur einfach besser werden, dann dürfen sie auch teilnehmen. Aber es wird dann halt, also Frauen schildern dann ganz häufig, dass sobald sie irgendwie, wenn sie dann irgendwie online spielen und ihren Gender irgendwie preisgeben, dass sie dann halt sofort krasse Zurückweisungen erfahren oder halt also nicht mehr ernst genommen werden deshalb. Und dazu kommt dann natürlich auch, also in diesem Video werden ganz viele, aus ganz vielen Bereichen des E-Sports irgendwie Frauen interviewt. Und eine, die selber eben professionell spielt, erzählt dann halt zum Beispiel auch davon, dass sie häufig online dann belästigt wird und dadurch ihr sonstiges Leben dadurch total beeinflusst wird. Also sowas wie oh, sie ist voll die Schlampe und also, ne, was Frauen sowieso immer, sobald sie im öffentlichen Leben stehen, sowieso immer abbekommen eigentlich. Ja, solche Probleme sind das meistens. Und die, also da ist auch eine Wissenschaftlerin, die da interviewt wird, T.L. Taylor hieß sie, glaube ich, und die sagt eben auch, dass wenn man sich die, wenn man sich irgendwie, also wenn man E-Sports jetzt mit anderen Sportarten vergleicht und schaut, wie sich das entwickelt hat, also wie die Zugänglichkeit für Frauen sich über die Jahre entwickelt hat, dann ist das auch für E-Sport möglich, also für E-Sport möglich, wenn man eben sich anstrengend reinhängt und Frauen eben die Möglichkeit gibt, sich da auszubreiten.
Man sollte ja eigentlich meinen, dass es gerade im E-Sport auch nochmal deutlich einfacher wäre, weil da gibt es ja keinen ersichtlichen Grund, warum jetzt einzelne Frauenwettkämpfe stattfinden sollten, abgesehen von der Tatsache, dass sie eben in den eigentlichen, ich sag jetzt mal, eigentlichen Turnieren ausgeschlossen werden.
Eben, ja. Also da zählt ja wirklich nur das Talent für das Spiel und mehr nicht. Also ist alles, eigentlich, der Rest ist eigentlich egal.
Eigentlich eine Sportart mit höchst inklusivem Potenzial.
Und trotzdem sehr exklusiv.
Tobi, was hast du mitgebracht? Nummer 2.
Yeah. Entschuldigung. Bei mir ging es auch um Geschlecht. Und zwar ging es um das Spiel, was nicht genannt werden darf.
Ausnahmsweise darf es mal genannt werden, in diesem Kontext. Darf
es mal genannt werden. Und zwar, es ging um Assassin's Creed und Geschlecht in dem Artikel, ein Gastbeitrag auf Spielkultur, Wissenschaft, Spielkultur.
Spielkult.hypothesis.org.
Dankeschön. Genau, der aber den Titel trägt, Spielkultur, Wissenschaft. In the past, all history has made by man, Assassin's Creed Syndicate, einen Wendepunkt in der Darstellung weiblicher Charaktere in digitalen Spielen. Wie gesagt, das ist ein Gastbeitrag auf dem Blog von Eugen Pfister. Und Da hatten wir schon mal einen. Eugen Pfister hat nämlich entschieden, dass er ausgewählte Beiträge nochmal in einer anderen Form auf seinem Blog veröffentlicht, also Gastbeiträge ermöglicht, und diesmal kommen dieser Gastbeitrag
Geistbeitrag.
Gott, was
ist
denn los?
Der ist nämlich von Nebula geschrieben.
Der Gasbeitrag, sowas hatte ich auch noch nicht. Okay, also dieser Gastbeitrag kommt von Michaela Fröhlich und Joachim Schultes, und sie sprechen über die Entwicklung von Darstellung weiblicher Charaktere in Videospielen an Beispiel von Assassin's Creed 2, wo wir uns erinnern, der Hauptcharakter ist Ezio Auditore, es spielt in
Firenze.
Die Firenze, genau, den Nachnamen hat er auch noch. Es spielt in
Florenz.
Italien, in Florenz, dankeschön. Und dann der Vergleich zu Syndicate, was ja in England spielt, wo wir sowohl E.B. Fry als auch Jacob Fry als Protagonisten Zwillinge quasi haben, und anhand dessen machen sie das so ein bisschen fest, wie sich die Frauendarstellung in Assassin's Creed verändert hat. Also von einem Assassin's Creed 2 mit einem typischen männlichen Hauptcharakter in so mittleren Alters. Ich würde sagen, Ezio ist, glaube ich, irgendwas um die 35, also der generische männliche Hauptcharakter, wie wir ihn sonst auch anderen Spielen kennen. Wo hauptsächlich Frauen dargestellt werden als Nebenfiguren, als sexuelle Begierdeobjekte, die auch mal als Damsel in Distress auftauchen. Die beiden machen das sehr gut, dass sie die verschiedenen weiblichen Figuren durchgehen und das als Beispiel bringen. Das würde ich jetzt gerade an dieser Stelle überspringen. Das könnt ihr dann selber nochmal nachlesen. Und dann machen sie eine Entwicklung fest, die dann hingeht zu Evie Fry, also selber eine Figur, die Hauptcharakter ist, neben Jacob Fry, die auch nicht sexualisiert dargestellt wird, sondern zum Beispiel in ihrer Kleidung ja funktional dem Assassinensein entworfen ist, und dieser Weg von einmal Assassin's Creed 2, wo weibliche Figuren quasi nur Lustobjekte sind für irgendwie das Male Gaze, also das machen sie dann auch fest an Kamerafahrten und so weiter, machen sie unter anderem den Zwischenschritt, nämlich an der Diskussion fest von Assassin's Creed, wo darüber diskutiert wurde, dass einer von den Entwicklern gesagt hat, nee, es wird im nächsten Teil, nämlich in Unity war das, was in Frankreich gespielt hat, mit Arno, wird es in dem Multiplayer keine weibliche Figur mehr geben. Also keine spielbaren Charakterdesigns.
Gab es die vorher?
Die gab es vorher, genau. Guter Hinweis, die gab es vorher. Zum Beispiel bei Brotherhood gab es das normalerweise immer, dass es weibliche Figuren gab, die man auswählen konnte. Also eine Vielzahl an unterschiedlichen Darstellungstypen. Und das haben sie rausgenommen mit der Begründung, das wäre zu schwer zu animieren. Und dann gab es dann auf Twitter auch diesen Hashtag Women's are too hard to animate, wo sich darüber lustig gemacht wurde. Ein alter Entwickler hat auch darauf hingewiesen, das ist jetzt keine 8000 Stunden oder so, sondern es ist vielleicht eine Arbeit von 2 Tagen, da weibliche Figuren mit in den Multiplayer einzubauen. Das ist möglich, und das machen sie so ein bisschen als den Punkt, wo sich was verändert, hin, weil es da eben entsprechende Beschwerden drüber gab. Und dann gibt es halt ab Syndicate eine weibliche Figur, die zum Beispiel auch von Anita Sarkeesian gelobt wurde, also die Darstellung von Assassin's Creed Syndicate von Frauen, die eine weibliche Protagonistin einfach als Normalität darstellen, auch in keiner Sekunde eigentlich sexualisiert dargestellt wird. Und die beiden haben auch nochmal darauf hingewiesen, dass es für Evie eigentlich tatsächlich nur eine Sequenz gibt, wo sie in so ein altes viktorianisches Kleid gezwungen wird von dem, also storytechnisch, wo es einfach Sinn macht, dass sie dieses Kleid trägt. Und ansonsten hat sie aber halt so ein Assassinen-Outfit an, genauso wie ihr Bruder. Genau, also da könnte man jetzt noch weiter drauf eingehen. Ich finde aber eigentlich dieser Punkt von, guck mal, da gibt es eine positive Entwicklung, eigentlich das Wichtigste an dem Artikel.
Nummer 3. Ich habe mitgebracht, einfach mal gegen den Strich spielen, von Adrian Froschauer auf spiegel.de. Adrian Froschauer befasst sich mit den Möglichkeiten des Regelverstoßes. Er stellt nämlich zunächst erstmal heraus, dass im Rahmen der Erzählung von Spielen es ganz oft um Regelverstöße geht. Er nennt als Beispiele Deus Ex, Half-Life 2 und Bioshock Infinite. Aber er fragt sich, inwiefern ist es eigentlich möglich, dass das nicht nur in der Erzählung passiert, sondern dass der Regelverstoß selber Teil des Spieles wird. Froschauer entlarvt dafür dann vermeintliche Regelverstöße, die sozusagen möglich gemacht werden von Spielen, die aber eigentlich Illusionen sind. Also Regelverstöße, die eigentlich keine sind. Als Beispiel, kennt ihr diesen Schutzwall aus Gothic? Mhm. In Gothic, da gibt es ja so einen Schutzwall, der errichtet ist und der Spieler bekommt gesagt, dahinter befindet sich eine riesige Ork-Armee. Tatsächlich ist aber der Schutzwall hauptsächlich dazu da, um die Spielwelt abzugrenzen. Wenn du es jetzt als Spieler schaffst, gegen diese Regel zu verstoßen und über diesen Wall zu kommen, das geht scheinbar, dann steht dahinter halt nur so ein Schild und da steht halt drauf so, ja, hier waren irgendwelche Zwergen-Aliens und so weiter und hier ist einfach das Ende, nimm's halt hin, so ungefähr. Außerdem gibt es ein ähnliches Beispiel, gibt es in The Stanley Parable, bei dem es ein Fenster gibt und durch dieses Fenster kann man irgendwie sich durchquetschen und durchglitschen, fällt dann aber einfach ins Nichts und denkt dann, okay, das war's, ich bin jetzt aus der Map gefallen, bis dann der Erzähler auf einmal das aufgreift und sozusagen wieder ins Spiel einbindet. Deshalb sagt Adrian Froschauer, Zitat, ein wirklicher Regelbruch, ein Akt der Rebellion, ist in einem Computerspiel so gut wie unmöglich. Zitat Ende. Es ist also, entweder ist es im Spiel so gut wie nicht möglich oder reichlich sinnlos, einen Regelverstoß zu, also gegen die Regeln zu verstoßen.
Darf ich da gerade einhaken? Hatten wir nicht so einen ähnlichen Artikel tatsächlich auch von dem Blog von Eugen Pfister? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es Eugen Pfister selber war. Ist jetzt, glaube ich, so 10 Episoden her, wo nämlich auch mit Foucault, ich habe hier dieses Buch gerade auf den Tisch gestellt, Überwachen und Strafen, auch argumentiert wurde, dass das Spiel quasi das perfekte Panoptikum ist.
Ja, genau. Darüber haben wir gesprochen, da ging es um Foucault, um Überwachungsmaßnahmen in GTA.
Ja, und auch
nicht San Andreas, sondern GTA 5.
Auch um Regelverstoß, also dass das Spiel quasi seine Regeln aufstellt und quasi ja auch dauerhaft überwacht, dadurch, dass es die Möglichkeit ständig hat zu schauen, was machst du gerade und wie reagiere ich da drauf.
Es ging dann auch noch um die Polizei in GTA 5 und so weiter. Aber was hier noch kommt, sind natürlich, es gibt Spiele, auf die weist Adrian Froschauer auch hin, die spielen eben mit dem Regelverstoß. Ich habe Saints Row nie gespielt, aber in Saints Row 4 gibt es scheinbar eine Mission, in der man eine Simulation innerhalb des Spieles zerstören muss. Und der Erfolg dieser Mission, wenn du diese Simulation erfolgreich zerstörst, zeigt sich anhand Glitches in der Spielengine tatsächlich im Spiel. Es gibt darüber hinaus, sagt er auch, NPCs, die ihrerseits gewissermaßen die Regeln brechen oder mit ihnen spielen. Zwei Beispiele dazu, die ich sehr eindrucksvoll fand, sind natürlich einmal Metal Gear Solid, Psycho Mantis, der als Endboss eben die Spieldaten ausliest, der erstmal unbesiegbar erscheint und nur durch Umstecken des Controllers dann bezwungen werden kann, so bricht eben Psycho Mantis gewissermaßen die Regeln, indem er das Spiel auf eine Ebene ausdehnt, die eigentlich nicht Teil des Spieles ist. Ja, Tobi verzieht gerade das Gesicht.
Würde ich dir widersprechen, beziehungsweise dem Artikel.
Ist es normal?
Aber mach erst mal fertig.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Ist es normal, dass in Spielen das Umstecken des Controllers, dass das als Teil des Spieles gesehen wird. Normalerweise ist das ja sozusagen die Ermöglichungsbedingung, die technische Ermöglichungsbedingung für das Spielen, ist aber selber nicht Teil des Spieles, sondern Teil des Eingabegerätes, des Spielsystems. Und indem Psycho Mantis eben diese Grenze überschreitet, dehnt er das Spiel aus in einen Bereich, der normalerweise nicht Teil des Spieles ist.
Ja, aber du musst doch quasi den Regeln des Spieles an der Stelle dann wieder entsprechen, dass du genau das tust, was das Spiel von dir will und den Controller umsteckt. Dementsprechend.
Nee, es geht nicht um den Spieler, es geht um den NPC. Um das Spiel, das mit dem Brechen der Regeln spielt.
Ja, aber also, dass Psycho Mantis das tun kann, wobei Psycho Mantis halt auch kein Subjekt ist, also der NPC ist, der macht ja nichts von sich aus. der ist ja genau so programmiert, dass er genau dies tut an dieser Stelle und auch jedes Mal wieder neu, wenn du das Spiel neu spielst, diese Regel einhalten wird, dass er seine Rolle als, wenn er, also wenn man ihn jetzt als Objekt denken würde, erfüllt, dass er diese eigentliche Grenze des Spiels übertritt. Das heißt, in dem Regelverstoß oder im vermeintlichen Regelverstoß entspricht der eigentlich der Regel. Also das, was als Regelverstoß oder als Ausweitung der Spielewelt auf die, auf das Eingabesystem rüberkommt, entspricht er dann doch wieder der Regel.
Ich will mal das zweite Beispiel mit anbringen. Vielleicht kannst du es daran besser nachvollziehen, was Adrian Froschauer meint und wo ich ihm durchaus zustimmen würde. Ja. Das zweite Beispiel ist nämlich aus Undertale. Sans. Unter bestimmten Bedingungen ist es in Undertale so, dass, ich verrate da jetzt nichts, um nicht zu spoilern, unter bestimmten Bedingungen ist es so, dass der Spieler gegen Sans antritt, der sich dann im Kampf gegen den Spieler hochgradig unfair verhält, könnte man sagen. Ich habe da mal ein Zitat mitgebracht oder zwei Zitate aus dem Artikel, in dem auch Adrian Froschauer Sans wiederum zitiert. Er sagt: In der ersten Runde zündet er ein Feuerwerk an Attacken, das unvorbereitete Spieler nicht überleben und merkt an: Always wondered why people never use their strongest attack first. Weiterhin sagt Sans: I've decided it's not gonna be your turn. I'm just gonna keep having my turn until you give up. Zitat Ende. Was hier gemeint ist, um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, Tobi, ist eben, dass es gewisse spielerische Regeln gibt, wie beispielsweise in einem rundenbasierten Kampf ist immer Runde des Gegners, Runde des Spielers, Runde des Gegners, Runde des Spielers. Es sei denn, es wird auf irgendeine Art und Weise eben modifiziert, was Teil des Regelsystems ist. Und Sans als NPC hier verstößt insofern gegen diese Konvention, die auch im sonstigen Spiel etabliert und eingehalten wird, indem er sagt: Nö, es ist einfach nicht deine Runde, sondern ich greife dich einfach weiter an. Er ist quasi ein Cheater, ohne Cheater zu sein. Er verstößt gegen die Regeln und natürlich ist das selbst Teil der Regeln, denn es wurde ja genauso implementiert. Aber es ist ein Spiel mit dem Regelverstoß.
Kommt darauf an, wie man die Regel definiert. Also ist die Regel etwas, was ich sozial konstruiere und als Spieler dann denke, das ist die Regel des Spiels, oder sprechen wir hier von technischen Regeln und Regeln als feste, was weiß ich, Algorithmen, Programmierung der Spielewelt. Also was wird als Regel erkannt und gelabelt und was nicht? Also ich glaube, da kommt es auf die Definition von Regeln an. Was ich mir gerade überlegt habe, ist, dass der eigentliche Regelverstoß tatsächlich nur funktioniert, wenn, also sowohl auf technischer als auch wahrscheinlich auf der Ebene der Wahrnehmung, wenn das Spiel auseinanderfällt. Also in dem Moment, wo das Spiel nicht mehr das tut, was es tun soll, wo sich die Programmierung eigenständig macht, wo sie rumglitscht. Ich denke da zum Beispiel an diese wunderbare Situation, wo das Pferd sich natürlich immer noch nach den Regeln des Spiels bei Assassin's Creed verhält, aber plötzlich völlig was anderes tut, als es eigentlich tun soll, weil es gerade, das hatte ich mal in einer anderen Episode erzählt, ich mache es gerade noch mal klarer. Da gab es ein Pferd, was nicht mehr als Kutsche normalerweise durch die Stadt von London fährt und sein NPC quasi durch die Gegend fährt, sondern plötzlich ohne NPC die ganze Zeit im Kreis rennt in einer Parkanlage und auch für mich die Mission kaputt gemacht hat, weil sie das Ziel getötet hat. Das würde ich als einen Moment ansehen, wo die Regel gebrochen wird aufgrund der Tatsache, dass sie nicht mehr funktioniert.
Ich würde das als technischen, also ich würde das als Fehler verstehen und nicht als Regelbruch. Du musst aber im Hinterkopf behalten, dass das Statement war schon sehr klar. Ein wirklicher Regelbruch von Adrian Froschauer, ein Akt der Rebellion, ist in einem Computerspiel so gut wie unmöglich. Also worüber er hier schreibt, das sind sozusagen Spielarten im Umgang mit den Regeln. Sozusagen kleine Subversionen, die natürlich jetzt nicht als Regelverstoß gelten, weil klar ist Sans genauso programmiert, dass er eben das macht. Insofern ist er streng gesehen, natürlich verhält er sich immer im Regelwerk, weil es unmöglich ist, rauszukommen, solange das Spiel zumindest auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Aber es ist eben eine Reflexion der Regeln, eine Reflexion auf die Regel.
Ja, aber aus Sichtweise der Regelgebenden und der Regelkontrollierenden ist doch der Verstoß gegen eine Regel ein Fehler im System. Also ein Riss, also genauso wie wenn sich Menschen gegen gesellschaftliche Regeln, wenn sie dagegen verstoßen, dann ist das ein Fehlverhalten.
Ja, aber nicht unbedingt ein technischer Fehler, sondern es kann, ist die Frage, ob es sozusagen eine intendierte Handlung ist, der Verstoß gegen die Regel, oder ob es einfach aus dem Zusammengreifen von Systemen resultiert, dass sie nicht richtig funktionieren.
Da wären wir halt wieder bei dem Punkt, dass das Pferd halt kein Subjekt ist, sondern eigentlich eine Excel-Tabelle, die sich aufgrund bestimmter Dateneingaben so oder so verhält.
Es gibt aber einen Regelbruch, der seitens der Entwickler eigentlich ziemlich konsequent bestraft wird, schreibt Adrian Froschauer. Und das sind Raubkopien. Es gibt da zwei interessante Fälle. Also einen hat er aufgelistet in dem Artikel, und zwar Earthbound von Nintendo. Da war es so, wenn du das Spiel illegal dir beschafft hast, dann gab es am Anfang schon relativ bald viel mehr Gegner und die Gegner waren viel stärker. Du konntest dich aber durchkämpfen. Du konntest es schaffen, wenn du nur das, wenn der Wille stark genug war. Ja, Undertale, stay determined. Aber kurz vor Schluss dann wird automatisch dein Speicherstand gelöscht. So richtig gemein, um den Raubkopierern eins auszuwischen. Auch Ubisoft, habe ich mir jetzt selbst noch dazu gedacht, hat auf dergleichen Methoden häufiger zurückgegriffen. Ich musste da denken an Far Cry 4, da gab es diesen kleinen Helikopter, den man steuern konnte. Und der ist nicht gestartet in Far Cry 4, wenn du eine Raubkopie hattest. Batman ebenfalls konnte nur bedingt fliegen. Und der Spielfortschritt wurde dadurch signifikant behindert, wenn du nicht das Spiel ordnungsgemäß gekauft hast. Abschließendes Statement von Adrian Froschauer. Zitat: Auf fremde Karten schielen, die Figuren vom Tisch fegen oder das Spielbrett aus dem Fenster werfen. In Computerspielen unmöglich. Wer hier tatsächlich aufbegehren will, der darf gar nicht erst mitspielen. Also einfach mal ausschalten. Zitat Ende. Ich finde sein abschließendes Statement, das will ich dazu noch sagen, etwas underwhelming. Denn während ich Adrian Froschauer im Grunde zustimme, dass der Regelverstoß so gut wie unmöglich ist in Computerspielen, lässt er doch in dem gesamten Artikel einen Aspekt außen vor, wo es eigentlich am drastischsten und am wichtigsten ist, und das sind nämlich Multiplayer-Titel, wo es durchaus Regelverstöße gibt. Hacker, Cheater und so weiter. Camper ist strittig, ob das ein Regelverstoß ist. Ich würde sagen, nein. Ich selber bin nämlich so jemand.
Kurz erklären vielleicht.
Camper sind also, als Camper bezeichnet man gemeinhin Leute, es gibt unterschiedliche Arten des Campings.
Am Strand oder
okay.
Am
See.
Und stell dir vor, du spielst so einen Multiplayer-Shooter und da ist dann eine Person, die immer an einer Position in einem engen Gang hockt, sodass sie an einer strategisch günstigen Position ist und da einfach wartet, bis jemand kommt und die Person dann sofort abschießt. Das wäre eine Möglichkeit, das würde ich als strategisches Campen bezeichnen, die ich für legitim halte, weil es im Sinne des Spieles ist. Und wenn man das vermeiden möchte, dann muss man eben die entsprechenden Stellen, durch die man sich bewegt, muss man dann gut absichern. Bevor man in den Gang geht, einfach mal eine Rauchgranate reinwerfen, bevor man einfach reinrennt. Deshalb finde ich diesen Vorwurf des Campings da ein bisschen schwierig. Es gibt aber andere Formen, die sind drastischer. Zum Beispiel gibt es die Form des Spawn-Campings. Hast du das schon mal gehört? Spawn-Camping?
Ich kann mir ungefähr vorstellen, was es ist, aber erzähl.
Wenn du mit mehreren Leuten, wenn du weißt, wo die gegnerische Gruppe spawnt, das gegnerische Team, und du umzingelst diesen Punkt mit so vielen Leuten, dass die nie da rauskommen. Mhm. Das finde ich ein bisschen unfair. Weil das ist natürlich im Rahmen der Regeln irgendwie noch möglich, ist aber insofern, also macht das komplette Match kaputt. Dann kann nichts mehr, kann kein Match mehr stattfinden. Insofern würde ich das als Regelverstoß verstehen. Das sind Aspekte, die Adrian Froschauer hier ruhig noch hätte mit berücksichtigen können. Haben wir dazu noch was oder sollen wir uns mit dem Thema der Woche jetzt eigentlich schon befassen?
Ich hätte noch den Punkt gehabt, dass die selbstgewählte Regel jetzt nicht unbedingt ein Regelverstoß ist, aber eine Möglichkeit der Freiheit im Spiel. Also wenn ich selber entscheide,
wir müssen so einen M-Counter einführen unbedingt.
Nee, also wenn ich selber entscheide, was für Regeln ich habe zum Beispiel. Also ich kann ja bei bestimmten Spielen verschiedene Art und Weisen der Vorgangsweise durchaus wählen. Das ist dann immer noch im Regelsystem des Spiels. Aber ich kann mich ja bewusst dafür entscheiden, dass wenn ich ein Spiel so oder so, zum Beispiel Let's Play pazifistisch, spiele, dann habe ich mir meine eigene Regel auferlegt und die könnte ich dann auch jederzeit wieder brechen, indem ich sie dann nicht mehr einhalte. Aber das, finde ich, ist ein Moment von selbstgewählter Disziplin bzw. Freiheit. Da würde Kant zum Beispiel auch zustimmen.
Ja, das stimmt.
Also Kant des Spielen wäre...
Ja, ob ich das jetzt unbedingt mit Kant in Verbindung bringen würde, das weiß ich nicht. Aber ich schon. Würde, wieso bringst du das mit Kant in Verbindung?
Weil Kant nach meiner Meinung oder nach meiner Lesart gesagt hat, dass wenn du dir selber deine Regeln auferlegst und diese dann einhältst, dass das ein Moment der Freiheit ist. Also wenn ich sage, ich stehe jeden Morgen um 8 Uhr auf und niemand anderes erzwingt mich dazu, sondern ich habe mir diese Regel auferlegt und halte sie auch ein, dann kann ich frei mich verhalten und frei leben, weil du ja dann zum Beispiel nicht deinen Affekten unterlegst, die ja auch an dir zerren, die dir sagen, jetzt steh aber nicht auf, bleib liegen, sondern du halt sagst, das ist meine Regel und diese halte ich ein, dann ist es ein Moment der Freiheit.
Aber ich würde sagen, dass das subversive Spielen sich da schon noch ein bisschen unterscheidet, weil es ja eher ein aktives Gestalten von Regelsystemen ist, die schon vorhanden sind. Und die auch einen ganz bestimmten Zweck verfolgen. Wenn du zum Beispiel pazifistisch spielst, willst du ja durch das pazifistische Spielen, das machst du ja nicht einfach nur, um dich jetzt selbst irgendwie zu disziplinieren oder Kontrolle über dich selbst zu haben, so wie du es als im kantischen Sinne, was ich durchaus eine nachvollziehbare Lesart finde, verstehst, sondern weil du dem Regelwerk, das darauf basiert, auf ständiger Gewaltausübung etwas entgegensetzen möchtest. Mhm. Und insofern sehe ich das eher noch als so eine Art ja, aktive Gestaltung des Regelwerks. Ich weiß nicht ganz, ob ich mit der Übertragung von, also mit der Kant-Lesart selbst, ja, aber mit der Übertragung von Kant auf das subversive Spielen, ob ich da zustimmen würde.
Vielleicht brauchen wir auch Spiele, wo man vorher selbst einstellen kann und gemeinsam abstimmen kann, was sind die Regeln. Und ich denke mal, sowas wie Minecraft ist gegebenenfalls ein gutes Beispiel, weil da gibt es ja durchaus verschiedene Modi oder dass man sich in der normalen Welt auf bestimmte Verhaltensweisen und so weiter und so fort vielleicht einigt und dann entsprechend dieser Regeln spielt.
Was haltet ihr davon, Regelverstöße jetzt Thema der Woche zu machen?
Finde ich gut.
Ja.
Okay, dann mache ich nämlich... dann muss ich jetzt erst nochmal einen kurzen Jingle spielen, damit wir jetzt zum Thema der Woche rüberkommen, wenn wir jetzt da so rüberrutschen. Wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen jetzt, ne, weil wir waren ja schon drin. Ich mache es jetzt trotzdem. Aber was spiele ich denn überhaupt?
Etwas jenseits aller Regeln der Musik.
Das Thema der Woche. Regelverstöße. Das war jetzt, wie du gewünscht hast, ne? Ist das so ungefähr hingekommen?
Ja, weil man sagen muss, dass du trotzdem ja immer noch die Gitarre vor dich gehalten hast und trotzdem immer noch mit der rechten Hand angeschlagen hast. Und was ich daran ganz spannend finde, ist, dass man hier schon vielleicht feststellen kann, dass es auch eine gewisse Hässlichkeit im Regelverstoß gibt. Also harmonisch war das nicht mehr.
Nee.
Aber ich fand's gut. Ich fand das sehr großartig, tatsächlich.
Die Zwölftonmusik, die ja auch, das ist ja im Grunde, die Zwölftonmusik ist ja eigentlich genau das, so diese aktive Gestaltung des musikalischen Regelwerks, wo man sagt, man legt sich selbst gewisse Regeln auf, die nicht der gängigen Harmonielehre entsprechen, um gewisse Effekte und Klänge zu erzeugen. Das Problem ist natürlich, Zwölftonmusik klingt immer irgendwie schepp.
Ja, aber ich finde es sehr, sehr schön zu hören.
Ob man das jetzt schön findet, es gibt auch Stücke in der Zwölftonmusik, die ich durchaus schön finde, aber sagen wir es mal so, man sieht an der Zwölftonmusik, gerade wenn du so Alban Berg hörst, dann merkt man relativ schnell, es gibt gewisse Gründe, warum sich die Harmonielehre so etabliert hat mit den 8 Tönen, mit der Tonleiter. Aber wir waren eigentlich bei spielerischen Regeln und Regelverstößen.
Und Spielregeln gestalten und Community-Regeln.
Und du hattest gerade vorgeschlagen, und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, du hattest ja vorgeschlagen, Tobi, dass man Regeln stärker selber bestimmen könnte, auch mit gemeinsam gestalten sollen kann. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken, weil es ja auch immer wichtig ist. Ich finde es immer schön, wenn es in Multiplayer-Titeln, wenn es die Möglichkeit gibt, selbst die Regeln zu modifizieren, Kleinigkeiten einzustellen, Schwierigkeitsgrade festzulegen, den Zeitraum festzulegen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Man kann ja alle möglichen Faktoren modifizieren. Und das finde ich eigentlich immer ziemlich toll.
Ja, ich würde aber vielleicht sogar tatsächlich noch darüber hinausgehen. Also ist dann die Frage, verbringe ich dann mehrere Tage mit dem Einstellen der Spielregeln? Muss ich mir dann mein Spiel vielleicht nicht direkt auch schon von Anfang an selber programmieren als Gruppe? Aber das wäre vielleicht auch was Schönes, dass es so eine gewisse Toolbox gibt, die unterliegt dann gegebenenfalls wahrscheinlich auch wieder bestimmten Tool-Regeln, aber dass man so ein bisschen so zusammenbasteln kann. Also ich denke da auch so ein bisschen an früher Spielen im Kinderzimmer. Du hast halt deine Figuren und so weiter und ein Dino ist vielleicht auch dann immer ein Dino, aber vielleicht ist dann auf einmal vielleicht auch die Teetasse ist die Gouvernante auf einmal geworden und kann auch immer wieder neu besetzt werden. Also auch was das Label der Spielfiguren angeht. Also allein schon, dass ich bestimmten Objekten bestimmte Funktionen zuweisen kann. Also es gab ja dieses tolle Spiel Everything. Vielleicht bräuchten wir ein Everything Goes. Also im Sinne von, die Spielwelt ist komplett frei gestaltbar. Vorgegeben wird eigentlich nur eine weiße Landschaft oder eine schwarze Landschaft und dann wird das gestaltet und aufgebaut und es ist jedes Mal anders.
Das finde ich tatsächlich eine ziemlich schwierige Idee.
Ach so, das ist schön.
Ja. Nee, es gibt da mehrere Gründe, warum ich das problematisch finde. Also man hat ja Wege dorthin, wenn du dir zum Beispiel die Prinzipien anschaust von Media Molecule, dieses Play, Create, Share, auch Little Big Planet, da ist es dann so, du musst ja immer, weil es eben ein Medium ist, das auf seiner Technizität entscheidend basiert. Du musst immer Regeln der Engine haben, die eingehalten werden. Du musst dann auch gewisse Assets zur Verfügung stellen, es sei denn, du musst, also entweder machst du es zugänglich und so, dass jeder daran teilhaben kann. Dann allerdings musst du die Möglichkeiten stärker einschränken, sodass du dann sowas machen kannst wie ein Mario Maker beispielsweise oder eben Little Big Planet. Mal schauen, was da jetzt rauskommt, wenn Media Molecule Dreams macht. Bin ich schon gespannt drauf. Oder aber, wenn du in die andere Richtung ausschlägst, dann hast du eine höhere Einstiegshürde und dann hat man eher solche Dinge wie den RPG Maker oder Twine, solche Engines, mit denen man selbst Spiele machen kann. Man muss allerdings sich da erstmal eine gewisse Expertise aneignen und rutscht dann vom Status des Spielers stärker in den Status des Produzenten.
Ja, und ich habe auch gerade eine Gegenargumentation gegen meinen eigenen Vorschlag gerade. Ist nicht jedes Spiel auch eine selbstgewählte Regel? Wenn ich mir ein Super Mario kaufe, dann entscheide ich mich dafür, ein Spiel zu spielen oder zu kaufen zumindest, in dem die Regel ist, dass ich ein kleiner Klempner bin, der auf der Suche nach einer verschollenen Prinzessin ist und von links nach rechts laufen kann. Also und zum Beispiel sich nicht dreidimensional bewegen kann. Wobei mittlerweile schon.
Spiele sind immer regelbasiert. Immer. Gibt keinen Weg drumherum. Das ist so eine alte kulturhistorische Tatsache quasi. Ohne Regeln kein Spiel, weil ansonsten das Spiel sich nicht von der Alltagswelt, von dem, was es nicht ist, sich abhebt. Deshalb braucht es Regeln.
Ja, und es wird auch immer zwei Regeln geben, die unbrechbar sind in Spielen, Raum und Zeit.
Na, das würde ich nicht, also da die Kategorien würde ich nicht für das Spiel unbedingt einbeziehen. Also klar, räumlich und zeitlich ist das Spiel üblicherweise abgegrenzt von dem Bereich des Nicht-Spielerischen. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt generell die Faktoren Raum und Zeit als Erfahrungsräume.
Ich nehme verstehst. Raum und Zeit als Erfahrungsräume, also.
Aber die kannst du auch sonst nicht brechen.
Genau, aber doppelt im Sinne von, ich werde immer irgendwo und irgendwann spielen. Und ansonsten werde ich aber auch immer im Spiel irgendwo und irgendwann sein. Und das.
Ja, aber ob das Teil des Regelsystems ist, ist so ein bisschen die Frage. Weil wenn du Raum und Zeit nimmst, als jetzt sind wir ja wieder total bei Kant jetzt, ja. Ich hoffe, wir lassen dich jetzt nicht so, grenzen dich jetzt hier nicht aus, Sophie, aber Also wenn wir jetzt...
Ich hab hier die Gesamtwerke von Kant unter dem Mikro stehen, falls du Lust hast.
Wenn du jetzt,
ich lese mal gelesen. Eben schnell nach.
Wenn du Raum und Zeit als konstante Faktoren und Ermöglichungsfaktoren menschlicher Erfahrung überhaupt verstehst, dann macht es keinen Unterschied für das Spiel, weil es, ja, ich würde zustimmen, Doppelung kann möglich sein, muss aber nicht unbedingt sein.
Es ist natürlich nicht doppelt. Also
weil es nicht unbedingt Teil der spielerischen Regeln sein muss, obwohl es natürlich, wenn es Grundlage von aller menschlicher Erfahrung ist, ist es natürlich auch Grundlage der spielerischen Erfahrung. Aber vielleicht können wir ein bisschen beispielorientierter uns das mal anschauen.
Ich hätte für Beispielorientiertes einen vielleicht auch populär zugänglicheren Satz von Kant, von wegen, wie geht er genau, tue nichts, wo du nicht willst, dass es Grundlage einer allgemeinen Regel wird.
Du meinst den ersten kategorischen Imperativ.
Ja, exakt.
Handle so, dass die Maxime deines Handelns allgemeines Gesetz, dass du wollen kannst, dass die Maxime deines Handelns allgemeines Gesetz werde. Jetzt sprechen wir aber von moralischen Regeln. Ich interessiere mich ja eher doch für spielerische Regeln.
Ich hätte mich jetzt für moralische Regeln interessiert.
Ja, aber das ist doch nochmal ein ganz anderer Bereich.
Naja, wir sprechen jetzt über Regeln. Ja gut, dann lass uns über spielerische Regeln. Also ich finde, das hängt zusammen.
Du kannst, ja, über moralische Regeln, da müsste man natürlich auch darüber sprechen, zum Beispiel, soll ich in einem Spiel Kinder töten dürfen? Sowas. Das sind dann nochmal ganz andere Faktoren. Soll ich überhaupt spielen? Also da kommen dann
nochmal... Soll ich Sport treiben?
Da kommen dann nochmal ganz andere Faktoren mit ins Spiel. Aber ich grüble noch so ein bisschen über Spielen, die ihre eigene Regelhaftigkeit reflektieren, die sie aufgreifen, Dinge wie Undertale das macht. Sowas finde ich eigentlich immer ziemlich interessant, weil es uns zeigt, also es zeigt uns immer die Regeln auf und wirft sie so ein bisschen auf uns zurück. Es bringt uns in eine Konfrontation mit dem Regelwerk, so wie der Kampf mit Sans. So wie Undertale überhaupt als Spiel ja schon im Untertitel oftmals in dem Werbematerial stehen hat, dass es ein Rollenspiel ist, in dem niemand sterben muss. Was schon so eine Konvention ist, ja, dass in einem Rollenspiel du dich selbst dadurch weiterentwickelst, dass du eben andere tötest, dass du kämpfst, die hier ganz entscheidend unterlaufen wird in Undertale, was es für mich so spannend macht.
Ja, durchaus. Also, habe ich jetzt, kann ich nur zustimmen.
Habt ihr da noch, fallen euch da andere Beispiele noch ein? Spiele, die ihre eigenen Regeln reflektieren und unterlaufen?
Ja, Stanley halt.
Stanley ist so ein bisschen das.
Das ist halt das
Vorzeigewerk.
Ja, das ist halt so dieses, das Werkstück, das macht es halt genau richtig. Das ist. Sollen wir mehr über Stanley reden?
Ich habe Stanley Parable nicht gespielt.
Nicht?
Oh. Ihr habt das beide gespielt?
Ja, schon.
Ich habe selber nicht gespielt, aber zugeschaut.
Also gesehen habe ich es auch mal.
Ich habe das ultra viel gespielt tatsächlich. Mehrere Durchgänge.
In dem Sinne dann zusammen mit jemandem gespielt, nur dass ich halt nicht gesteuert habe, so gesehen.
Erklärt mir doch mal, ich persönlich weiß es halt, weil ich jetzt schon so viele Vorträge gehört habe über Stanley Parable und so viele Texte gelesen habe. Ich weiß schon, worum es geht und was da passiert. Aber vielleicht für unsere Zuhörer auch einfach mal. Ja. Erklärt noch mal, was ist der Reiz an The Stanley Parable? Was ist das überhaupt und was ist daran toll?
Also ich würde sagen, der Reiz ist, es ist eine Satire auf den Spieler und Spielen insgesamt. Also du spielst Stanley und Stanley wird schon vorgestellt von dem Narrator, also von dem Erzähler, der halt das Spiel die ganze Zeit begleitet und kommentiert und auch deine Handlungen kommentiert. Wird vorgestellt als jemand, der in einem Raum sitzt und eine Taste drückt. Und das ist halt schon so dieser Punkt von, also du entdeckst dich halt relativ schnell wieder, dass es nicht darum geht, Stanley zu spielen, sondern dass Stanley eigentlich auf dich verweist, als jemand, der halt irgendwo sitzt und gesagt bekommt, drücke diese Taste. Und da spielt halt auch ganz viel mit so diesem Punkt von, ich muss im Spiel da und dahin laufen und wenn ich dagegen aber verstoße, dann werde ich zum Beispiel getötet oder kommentiert das der Erzähler auch, dass das nicht der richtige Weg ist. Also das spielt so mit diesen klassischen Elementen, die ein Spiel ausmacht. Also Tasten drücken, Wege verfolgen, auf was schießen, es gibt an einer Ecke.
Man schießt auf was in Stanley Parable?
Ja,
das wusste ich noch nicht.
Oder nee, nicht schießen, sondern ich glaube, du kannst an einer Stelle kannst du verhindern, dass lediglich das Bild eines Kindes ins Feuer fährt. Oder du musst es irgendwie starten, um weiterzukommen. Und erst ist es halt irgendwie einfach nur irgendwie so ein Bild von, ich glaube, einem Gegner oder so, der halt ins Feuer fährt. Und dann sagt der Erzähler, aber so, aber was ist denn, wenn das jetzt hier passiert? Und es ist halt immer nur noch eine Pappe. Aber diesmal ist auf dieser Pappe halt ein kleines, krabbelndes Baby abgebildet. Und das fährt halt ins Feuer. Was halt ja auch verweist auf dieses, inwiefern ist die Darstellung des Gegners für uns relevant? Weil eigentlich ist es doch nur eine Pappfigur. Und warum ist es jetzt klar, für uns dann aber schon ein Unterschied, dass es ein Kleinkind ist, das da ins Feuer gefahren wird, aber also nur die Pappe.
Also Stanley Parable ist ein Spiel über Spiele, sozusagen ein Metaspiel. Und was zeigt es uns, was bringt es uns bei über Regelverstöße? Denn ich weiß, dass, um diesen Punkt ein bisschen anzustoßen und deutlicher zu machen, dass der Erzähler in Stanley Parable so erzählt, als wäre das, was er sagt, bereits geschehen. Stanley ging durch die Tür links von ihm oder was auch immer. Ich habe es ja nicht gespielt, ich nenne jetzt nur das, was ich aus Texten kenne. So, als wenn es schon geschehen wäre, sodass die Tatsache, also es ist quasi nicht, hier sind zwei Türen, du hast die Entscheidung, sondern der Erzähler sagt, Stanley ging durch die linke Tür und der Versuch, durch die rechte Tür zu gehen, ist ja eigentlich schon ein Verstoß gegen das erzählerische Prinzip, dass nämlich das, was erzählt wird, als es ist passiert, gerade nicht passiert.
Ja, da gibt es auch so eine Szene, wo du versuchst, in eine Türe reinzugehen und dann Stanley erkannte, dass dies die falsche Tür war und die Türe fällt zu. Also du versuchst als Spieler eigentlich was zu tun und der Erzähler holt das wieder ein als, das ist die falsche Tür und dann öffnet sich ein Garagentor und Stanley erkannte, dass dies der richtige Weg war und dann musst du halt durch das Garagentor gehen.
Ich glaube, was deine Frage eigentlich gerade noch gewesen war, was Stanley Parable einem über Regelverstöße erzählt. Also ich glaube, genau das, was auch in dem Artikel schon irgendwie so ein bisschen, also schon erklärt wurde, nämlich, dass es eben eigentlich keine Regelverstöße geben kann. Denn alles, was du tun kannst in dem Spiel, wurde ja bereits bedacht. Und so kannst du, selbst wenn der Erzähler eben sagte, Stanley ging durch die linke Tür, weil er irgendein Meeting hat oder so, und du dann rechts durch die Tür gehst, also das Spiel endet dann ja nicht, sondern es geht weiter. Und der Erzähler sagt dir dann, ja, okay, dann mach halt oder so. Also ich kann mich jetzt gerade nicht mehr ganz genau erinnern. Aber also es ist alles, was du tun kannst, ist bereits vom Spiel von vornherein bedacht.
Gibt's nicht auch bei Stanley eine Szene, wo man irgendwo durch eine Tür läuft und auf einmal landet man in Minecraft?
Ja.
Das ist zum Beispiel auch so ein Moment von.
Und in Portal.
Genau, in dem Portal. Das sind auch so absurde Momente, wo man eigentlich versucht, irgendwie die Spielewelt zu verlassen und dann landet man in Minecraft und dann ist man halt trotzdem immer noch diese Erzählergeschichte unterlegen. Und das sind halt auch so Momente, die das Spiel reizen. Aber ich hatte gerade noch mal eine Gegenfrage. Jetzt habe ich sie vergessen. Es war irgendwie sowas in die Richtung. Ist es überhaupt wünschenswert, Regelverstöße zu haben?
Ich glaube.
Also, was ist der Reiz am Regelverstoß?
Ich glaube, das Problem so ein bisschen ist eben, dass wir. Also, wir sind ja jetzt so. Haben jetzt da so ein bisschen Stanley Parable nochmal abgeklopft.
Ja.
Aber wir können letztendlich immer nur zu dem gleichen Ergebnis kommen, zu dem Adrian Froschauer auch kommt, nämlich, dass es in diesen Titeln so gut wie unmöglich ist, einen Regelverstoß hervorzubringen. Wenn man ihn hervorbringt, ist es oft versehentlich. Oder es ist eigentlich ein technischer Fehler und kein intendierter Regelverstoß. Deshalb würde ich gerne noch mal ein bisschen auf Multiplayer-Titel vielleicht gucken. Weil das ist für mich tatsächlich der Bereich, den Adrian Froschauer hier nicht beschrieben hat, in dem aber Regelverstöße tatsächlich stattfinden und auch stattfinden, also stattfinden können und auch tatsächlich stattfinden, tagtäglich. Leute, die irgendwelche Wallhacks benutzen, die also durch Wände gucken können, sich damit einen unfairen Vorteil verschaffen. Oder irgendwelche Aimbots, sodass Leute nur auf die Schießentaste drücken und damit automatisch Headshots verteilen.
Ich glaube, also warum Multiplayer das so, also das Verstoßen gegen Regeln so einfacher machen, ist einfach, dass da das Spiel nur die Rahmung gibt, so gesehen, und was dann innerhalb des Spiels passiert, ist dann dem Individuum weitestgehend überlassen. Während es bei Singleplayer-Spielen, also ist ja alles durchgetaktet, also da kannst du nicht viel abweichen. Da wird dir ja von der Geschichte, also wird dir ja alles so gesehen, also du kannst nur einem bestimmten Pfad folgen, auch wenn du jetzt Entscheidungswege hast oder so, aber das Spiel gibt dir alles vor. Und in einem Multiplayer eben hast du nur die Rahmung, die groben Regeln, okay, so funktioniert ein Shooter oder weiß ich nicht, was auch immer für ein Multiplayer ist, aber dadurch, dass dann Menschen mit dazukommen und da irgendwie in das Spiel dann eingreifen, weil es eben eine gewisse Offenheit haben muss, werden Regelverstöße erst möglich.
Wir haben früher auf LAN-Partys, da war das ja nochmal was anderes, weil da war man ja unter sich. Und da hat man dann auch so ein bisschen rumgeulkt mit irgendwelchen Regelverstößen. Mhm. Ich habe ja nie irgendwie online jetzt gecheatet oder sowas, aber ich erinnere mich daran, dass wir da so eine kleine Psycho-Mantis-Sache gelegentlich gemacht haben. Wir haben sozusagen, wenn jemand, ne, da ist ja die Rechner dann alle in einem Raum zusammenstehen, man spielt zusammen Counter-Strike und man ärgert sich dabei so ein bisschen. Die Nacht ist lang, man trinkt ein bisschen Alkohol dabei, irgendwann kommt man auf dumme Gedanken und während jemand irgendwie mal kurz auf dem Klo ist oder sowas, installiert man schnell einen Trojaner auf dem Rechner.
Okay, gut, dass ich nie mit dir auf einer LAN-Party war, sondern nur auf Konzerten.
Und dann hat man ja Zugriff auf die Funktionen des PCs des anderen. Und dann ist da natürlich, musste man dann ja früher, wenn man dann ein Spiel zusammengespielt hat, dann muss halt die Disk im Laufwerk liegen. Und dann einfach, während die andere Person gerade total abgeräumt hat, einfach mal kurz Disklaufwerk aufmachen. Und dann tsch-bong, so bricht das ganze Ding zusammen. Das war so ein bisschen mein Geständnis jetzt für einen Regelverstoß. Ich weiß gar nicht, ob ich da tatsächlich dran beteiligt war oder diese Aktion nur beobachtet habe oder sie angestoßen habe. Man weiß es
oder nicht. Betroffener.
Aber das war, ich glaube, Betroffener war ich, glaube ich, nicht. Also,
du warst nie auf dem Klo.
Warst nie gut genug.
Ja, bei mir hat sich das nie gelohnt.
Stefan ist ja examinierter Krankenpfleger, der hat sich wahrscheinlich zwischendurch immer einen Katheter gelegt.
Ja, damals schon, ja, ja. Ich war mit 14 schon examinierter Krankenpfleger.
Ja, klar. Auf jeden Fall.
Die Frage ist, vor allem, also, findet ihr jetzt, ne? Tobi hat jetzt kürzlich ein bisschen Online-Shooter-Erfahrung gesammelt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sophie.
Absolut gar nicht.
Wie haltet ihr es mit solchen Dingen wie Camping?
Ich würde sagen, es gibt eine Regel, dass Campen nicht erlaubt ist und Campen ist auch super nervig.
Aber wo gibt es diese Regel, dass es nicht erlaubt ist?
Bei Counter-Strike zum Beispiel.
Wo gibt es die Regel?
Wie,
wo? Also, woher, wie kommst du darauf, dass es diese Regel gibt? Ich zweifle die Existenz der Regel an.
Auf entsprechenden Servern, die von entsprechenden Leuten betrieben werden, wo du am Anfang.
Das stimmt. Das ist zum Beispiel aber so eine Sache, wo du ja auch sagst, mehr Einfluss der Community auf die Regelgestaltung. Und bei Counter-Strike oder überhaupt bei Online-Shootern gibt es, wenn es dann unterschiedliche Server gibt, dann steht da oftmals ein Regelwerk dabei. Ja. Und wo dann sehr klar, oder wo auch irgendwie eine, ich weiß noch, im Counter-Strike gab es immer diese eine Waffe, AWP oder wie wir die immer genannt haben. Und das war ein Sniper-Gewehr. Und das zeichnete sich dadurch aus, dass du mit einem Schuss, egal wo du den Gegner triffst, mit einem Schuss tötest du ihn sofort. Und dann gibt es halt Leute, die laufen halt mit dieser Waffe rum, ohne jetzt wirklich als Sniper zu fungieren, ohne an einem Punkt zu stehen und zu snipen, sondern die laufen rum und wenn die dann Gegner sehen, drücken die ganz schnell auf Zielen und sofort auf Abdrücken, sodass du auf gut Glück schießt und damit oftmals Erfolg hast. Deshalb wurde dann diese Waffe auf einigen Servern, konntest du sie dann zwar kaufen, wurdest dann aber vom Server gebannt.
Ja. Wo das auch noch stattfindet, was aber kein Shooter ist, ist bei Minecraft. Da gibt es halt unterschiedliche Server mit unterschiedlichen Regeln. Also dass zum Beispiel das Abbauen von Sachen bei anderen Leuten zum Beispiel nicht erlaubt ist. Oder bei dann eben doch, dass das bewusst gewollt ist als irgendwie gegenseitiges Konkurrenzkampf und so weiter. Oder dass es nur bestimmte Bereiche gibt, wo du überhaupt was abbauen kannst und so weiter und so fort. Oder dass du Gebäude nicht betreten darfst oder nicht darfst und so weiter und so fort. Also eigentlich jedes Online-Spiel, insofern es nicht die Regeln vom Spiel vorgegeben wird und ansonsten keine Community-Regeln erlaubt. Also ich glaube zum Beispiel bei Star Wars Battlefront, was ich jetzt gespielt hatte, da gibt es jetzt keine Community-Regeln, sondern das spiele ich auf der PlayStation 4. da ist es so, dass das eigentlich immer gleich abläuft, aber da gibt es zum Beispiel die Regel vom Spiel, dass du die Spielewelt nicht längerfristig verlassen darfst, beziehungsweise das Kampffeld, dann wirst du halt getötet. Also du kannst schon weiter weglaufen, aber dann läuft halt ein Timer ab, dass du dich zum Gefecht zurückbewegen sollst und dann wirst du getötet. Das ist auch so ein bisschen wie das, was Tucholsky beschrieben hat, dass man früher, wenn man das Kampffeld verlassen hat, standen da Leute, die dich eingesammelt haben und getötet haben.
Das Deserteur, ja.
Genau, daher kommt auch dieses Soldaten sind Mörder Zitat.
Aber jetzt will ich noch mal einen Schritt weiter gehen, denn wir waren bei Singleplayer-Spielen, wir waren jetzt beim Multiplayer-Shooter, du hast gerade Minecraft schon erwähnt, das finde ich geht in eine spannende Richtung und jetzt kommt so ein bisschen, wie ich finde, das Äquivalent zu Stanley Parable für die Subversion von Regeln im Bereich des Multiplayer-Spielens, nämlich ein MMO, EVE Online. Was dadurch sich auszeichnet, dass zwar CCP, so heißen die, glaube ich, die das Spiel gemacht haben, sozusagen eine Grundlage, ein Fundament gelegt haben. Und es ist dann so ein Weltraum-MMO. Und die kompletten, also die Regeln, die tatsächlich appliziert werden in dem Spiel, werden von der Community gemacht und gestaltet. Sodass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass du dort ein Betrüger bist, dass du dich gab es jetzt diesen Fall, wo irgendwie jemand sich als Bank sozusagen ausgegeben hat. Es gibt dann scheinbar irgendwie so Banken, die auch von Spielern betrieben werden. Da können dann andere Spieler ihre Ressourcen einlagern. Und das hat einer dieser Spieler gemacht und sich dann letztendlich als Betrüger herausgestellt und auch irgendwie dann tatsächlich echt wertvolles Zeug irgendwie da ergattert und geraubt. Und das auch wirklich einen realen Gegenwert hat. Und CCP als Studio greifen dabei halt nicht ein, weil die halt sagen, nein, es obliegt dann den Spielern, welches Verhalten sie bestrafen, ob sie dann vielleicht so eine Art Rechtssystem da etablieren, nach welchen Regeln das funktioniert. Da sind wir in einem Gestaltungsbereich, in einem aktiven Gestaltungsbereich von Regeln, die ich sehr spannend finde, wo nämlich das Erstellen und Aushandeln der Regeln selbst Teil des Spieles wird.
Ja, da hast du auch einen Punkt, der mich nochmal auf die Frage der Unterscheidung von Regeln, also dass man erstmal schaut, was haben wir für unterschiedliche Regeln, weil bei EVE Online ist es aber dann so, dass da die sozialen Regeln, also die gesellschaftlichen Regeln, wird der jetzt gehängt, so ungefähr, oder nicht, bekommt er eine Strafe, kommt er ins Gefängnis, bei Minecraft ist es auch so, dass manche Server so eine Art Gefängnis haben, da musst du dann halt rumspielen stehen und deine Spielezeit absitzen, also darfst dich dann da halt nicht rumbewegen und dann kommst du später wieder raus und aber es ist ja bei EVE Online dann nicht so, dass da ein Regelverstoß oder eine Regelgestaltung stattfindet. Kann ich durch Wände laufen oder nicht? Gibt es überhaupt Wände? Wird das Spiel durch Wände getrennt? Spielt das Spiel im Universum oder nicht? Also da würde ich dann halt schon zwischen den Spiele-Weltregeln vielleicht und der Spiele-Gesellschaft unterscheiden. Ja. Also, weil das wäre ja jetzt auch spannend, überhaupt erstmal zu gucken, bevor wir darüber sprechen, wie findet Regelverstoß statt? Was sind die unterschiedlichen Regeln? Welche Regeln werden vom Spieler gestaltet? Welche von den Entwicklern?
Ja, ich glaube, da müssen wir dann tatsächlich diese Unterscheidung anbringen, da hast du schon recht, zwischen den technischen Regeln, die auch sich beispielsweise in der Physik-Engine ausdrücken, auch überhaupt im ganzen Spieldesign, welches natürlich in der Hand des Entwicklerstudios liegt, und denjenigen Regeln im Umgang miteinander, die innerhalb der Community ausgehandelt werden. Ich sehe da eben einen Titel wie EVE Online als höchst innovativ an.
Ja, ich glaube auch, dass die sozialen Regeln die spannenderen sind, dass man daran auch zum Beispiel lernen kann, wie man Regeln, gesellschaftliche Regeln selber etabliert besprechen und aushandeln kann, was ja für eine Demokratieentwicklung da an der Stelle auch spannend ist.
Liebe Leute da draußen, was ist eure Position zu spielerischen Regelnwerken? Habt ihr schon mal gegen Regeln verstoßen? Dann schreibt uns das. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns auf iTunes abonnieren. Ihr könnt uns auch Feedback dalassen auf Facebook, auf Twitter, auf pixeldiskurs.de, ohne euch anzumelden. Ihr könnt mir auch, wenn ihr euren Regelverstoß nicht öffentlich kundtun wollt, sondern anonymisiert, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Außerdem, hey, und jetzt kommt was Großes. Ein ambitionierter Musiker namens Philipp Gross möchte uns unterstützen. Er hat eine neue Platte, Entschuldigung, Frosch im Hals. Er hat eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel Katerstimmung. Und er wünscht, es ist sein größter Wunsch, in diesem Podcast gespielt zu werden. Was wahnsinnig schön ist und wahnsinnig lieb. Vielen Dank und viele Grüße an Philipp Gross. Ihr findet den Link zum kostenlosen Download der Platte in den Shownotes dieser Episode auf pixeldiskurs.de. Und ich dachte mir, wir machen das einfach so, da das hier ein paar Stücke sind. Wie viele Songs hat er auf dieser Platte? 10. 10 Songs. Dass wir diese 10 Songs einfach jeweils als Outros für die Podcast-Episoden nehmen, weil ich das echt toll finde. Also ganz lieben Dank, lieber Philipp Gross. Und wenn ihr da draußen mögt, aber wir hören jetzt gleich ein Stück. Wir hören ein Stück namens, was nehmen wir denn mal? Die sind hier nicht so richtig.
Ich wünsche mir die Nummer nummeriert. 7.
Nummer 7 von oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pearl. Wir hören jetzt das Stück Pearl von Philipp Gross von der Platte Katerstimmung. Und wenn ihr da draußen mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt noch eine schöne Woche.